Herzlich willkommen zum Draußentester. Heute stelle ich euch ein echtes Juwel unter den Tessiner Heimatmuseen vor. Das Museo di Valmaggia in Cevio. Hier wird seit einigen Jahrzehnten das ethnografische Erbe des wunderschönen Maggia-Tals zusammengetragen, aufbewahrt und ausgestellt. Allein schon die beiden Gebäude haben einen ganz besonderen Reiz und Charme. Es sind Bürgerhäuser, die um 1500 von der Tessiner Familie Franzoni gebaut und über mehrere Jahrhunderte auch bewohnt wurden. Jeder, der das Maggia-Tal besuchen möchte, sollte sich unbedingt dieses Museum anschauen. In den zahlreichen Ausstellungsstücken und im kurativen Gesamtkonzept dieses Hauses zeigt sich, dass die Bewohnerinnen des Maggia-Tals hier viel Herzblut investiert haben. Es geht um die Geschichte der einzelnen Orte, um Religiosität, die Rolle der Frau, den Zyklus des Lebens, um Weidewirtschaft, Tierhaltung und um den für das Tal besonderen Speckstein. In der nächsten halben Stunde führt uns die neue Kuratorin des Museo di Valmaggia persönlich durch die Ausstellung, Larissa Folletta, eine ganz bezaubernde Expertin, der das Anliegen des Museums und das gesamte Maggia-Tal sehr am Herzen liegt. Und sie stellt sich gerade selber vor, Larissa Folletta.
Also hallo, guten Morgen. Ich heiße Larissa Folletta. Ich bin jetzt seit ungefähr 6 Monaten Kuratorin des Museums in Valle Maggia, Museo di Valmaggia in Cevio, in Maggiatal. Und vielleicht eben vorher habe ich in anderen Norden gearbeitet, nicht in Tessin, aber ich war vorher in Zürich, ich habe in der Romandie gearbeitet und mein Studium hat mir zuerst nach Lausanne gebracht, habe ich dort Geschichte und Religionswissenschaft studiert und danach nach Zürich für das Master in Museologie, sagen wir mal, in Curatorial Studies. Und dieses ganze so Werdegang hat mir dann wieder zurück nach Hause gebracht, oder? Ich finde es auch schön, wenn man, also ich war vielleicht 10 Jahre weg, hat man dann viel Erfahrung gesammelt, auch viel gelebt, oder? Und dann kann man auch mit dieses Wissen, auch wie es ist, auch das Sinn vom Außen zu betrachten, oder mit den Augen von jemand anderes. Weil wenn man drinnen ist, hat man in so einer anderen Sicht, oder? Man merkt vielleicht manche Sachen nicht. Dann ist es auch noch wieder spannend, zurückzukommen mit Erfahrung. Und das Wissen, dass ich wollte doch schon auch das Museo hier in Valmaggia weiter fordern, weil ich finde es ein ganz wichtiges Ort. Oder weil eben es gibt 11 solche Museen hier in Tessin, regionale Museen, Ortsmuseen. Und das hier in Maggiatal ist einer der ersten, der in den 60er Jahren gegründet wurde. Und ich finde es ganz spannend, dass es ist von den Leuten gekommen, also das wirklich so Bottom-up-Bewegung, weil wirklich, sie haben gemerkt, dass in den 50er-Jahren, 60er-Jahren, es gab ganz viele Veränderungen im Tal, wie die Leute gelebt haben, was sie gemacht haben, was für auch Möglichkeiten hier es gab. Und sie haben wirklich bemerkt, okay, wir nicht, dass wir verlieren unsere Geschichte, aber doch, weil vielleicht eben manche Häuser oder ein Stall wird nicht mehr benutzt, manche Werkzeuge, eine Art von Leben wird einfach gelöscht oder vergessen werden. Und deswegen fanden sie wichtig, einen Ort zu gründen, wo diese Geschichten, diese Objekte noch ein Haus haben, noch erinnert werden können, oder? Und deswegen ist es auch das Museum entstanden. Und das finde ich also eine schöne Entstehungsgeschichte, oder wenn man das denkt, ist wirklich nicht von oben, haben sie gesagt, okay, wir müssen das behalten, es ist wichtig. Nein, die Leute haben das auch selber bemerkt, oder? Und ist sicher auch, es hat auch ein anderes Gewicht, wenn das passiert, finde ich.
Das Museum hat, ich glaube, 3 Standbeine. Einmal die ständige Ausstellung, dann machen sie aber auch besondere Projekte und Veranstaltungen und es gibt Häuser.
Genau. Das Museum finde ich also ganz schön, weil es nicht nur so ein Ort mit einer Ausstellung, schon das Ort, wo wir sind, ist speziell und es hat selber auch eine lange Geschichte. Hier sind wir jetzt im Quartier, also ich finde es lustig, wenn wir das Quartier sagen, dann ist es doch ein Quartier von Cevio, oder? Es sind ganz viele verschiedene Quartiere in Cevio. Hier ist Cevio Vecchio, also das alte Cevio und hier gibt es ganz große Häuser. Wir nennen eben das Stammhaus, das Museum Palazzo Franzoni, also ein Palazzo. Oder? Vielleicht, wenn wir an einen Palazzo denken, ist schon ein bisschen anders, aber für die Zeit, wenn das entstanden ist, das war das 17. Jahrhundert, das war doch ein Palazzo. Also für die, unsere, wie sagt man, Zuhörer, es hat so drei Stöcke, vier Stöcke, ganz dekorierte Balkone, es ist ein großes Dach mit einem Steindach, of course, weil wir sind im Maggiatal, oder? Das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiges Material, ein prägendes Material. Aber es gibt einen Innenhof, also zwei Innenhöfe mit einem Torchio, also eine Weinpresse, eine riesige Weinpresse, eine der größten auch, die in Tessin gibt. Oder es gab also eine ehemalige Stall für die Pferde, also heutzutage ist einfach eine von unseren Archive, aber sonst es gab Pferde da und es ist ein ganz großes Innenhof. Und warum ist es das hier? Warum gibt es das hier in Cevio Vecchio? Weil andere Orte, wenn man vielleicht an Maggiatal denkt, sind eher so kleinere Dörfer, auch so Steinhäuser, aber eher klein, alles ein bisschen zusammengepackt, oder? Wie einfach eine Altstadt, oder? Das wurde immer so gebaut. Aber hier sind Palazzi und das ist auch, weil damals, für ungefähr 300 Jahre, weil Maggiatal war ein Balliaggio. Das weiß ich nicht, wie das Wort auf Deutsch ist, aber vielleicht verstehen Sie, was ich meine. Sie können das einfach hinzufügen. Und Balliaggio, also dann eben, es gab die 12 Kantone, die eben diese Länder hatten, diese Regionen hatten und hier, es gab immer, vor jede zwei Jahre ist jemand aus einer dieser Kantone gekommen und sie hatten einfach das Macht über die Region. Und die Franzoni, sie waren ein ganz wichtiges so Mittelpunkt zwischen diese 12 Kantone und die Leute hier. Sie hatten einfach eine wichtige Position in dieser Gesellschaft und deswegen haben sie auch dann mit den Jahren auch einfach so ein bisschen Geld gesammelt, die waren ein bisschen also reicher für den Standard der Zeit und deswegen konnten sie auch ganz viele Häuser, diese Palazzi auch hier in diesem Quartier bauen. Alle, also die meisten, die wir hier sehen, sind alle von dieser Franzoni-Familie. Sie haben wirklich eigentlich ihr eigenes Quartier eigentlich gebaut und eben das ist eine Art von Bourgeoisie-Quartier. Das finde ich noch spannend, wenn man in ein anderes Quartier in Cevio geht, ist auch dann noch ein anderes Bild. Oder ist immer unterschiedlich. Aber das ist eben wichtig für das Haus, wo das Museum ist, weil es ist ein großes Haus, es gibt große Räume, es gibt ganz viele Cheminées, also so viele. Das ist nicht die Normalität, oder wenn man in ein normales Haus geht. Deswegen einfach, das einfach im Blick zu halten, genau.
Dann gehen Sie doch mal mit uns durch den Park hier.
Okay, also Stein habe ich schon mal gesagt und wenn man auch in Valmaggia kommt, umso mehr in Cevio, das Stein ist auch präsent, auch als Geräusch, weil hier es gibt le cave, oder, wo man Stein nimmt und das ist immer sehr präsent, weil ein paar Mal pro Tag hört man das, oder boom, boom. Am Anfang dachte ich, vielleicht ist einfach ein Gewitter. Nein, es ist kein Gewitter, es ist einfach, also auch schon von der Sinne, von den Sinnen ist auch sehr präsent. Und dann eben ist einfach als Entstehungsmaterial von was wir sehen, oder von der Dörfer, das Leben. Und hier sieht man, es gibt ein riesiges Brunnen von einem riesigen Steinblock, die Tische sind aus Stein. Das Dach sind aus Stein, die meisten eben das Torchio, ein Teil von der diese Weinpresse ist auch aus Stein. Sicher das prägende Material, das auch überall ist. Und eben, wenn man das von irgendwo hinschicken sollte. Dass man könnte nicht so, also so riesige Sachen aus Stein bauen. Es ist wirklich, weil das Material ist auch vor Ort ist, oder? Und die Leute, die waren all klug, also die haben wirklich gelernt, mit dem Stein zu arbeiten. Das finde ich auch spannend. Und das werden wir auch sehen in der Grotti-Seite. Es gibt einen Grotti-Parcours. Grotti, also das ursprüngliche Bedeutung von einer Grotte ist, wo man einfach so Sachen bewahrt. Es kann Salami, es kann Käse sein, es kann Wein sein zum Beispiel. Aber das war das ursprüngliche wirklich Bedeutung von Grotto. Wenn man heute von Grotto redet, man denkt, ah, ich gehe ins Grotto vielleicht etwas essen, etwas trinken, oder? Aber das hat sich ein bisschen so transformiert mit der Zeit. Aber das sehen wir, wenn wir dorthin gehen. Also eben ursprüngliche Bedeutung als Bewahrungsort, weil es kalt und warm ist. Eigentlich ist das Spannend von einer Grotte, dass es hält die Temperatur durch das Jahr, oder? Es wechselt nicht so stark. Und ich finde das System, wie das, sie das gebaut haben, das finde ich auch spannend, weil sie haben eigentlich die Natur benutzt, um diese Aufgabe zu machen. Weil eben vorher gab es keinen Kühlschrank, oder? Die sind also sehr spät angekommen, würde ich sagen. Und vorher, wie hat man das geschafft? Wir gehen hinter das Museum, es gibt eine kleine Weg.
Das ist ja ziemlich ungewöhnlich, dass zu einem Museum noch so ein Häuser, ein Grotti-Parcours gehört. Wo kommen diese Häuser denn her? Wurden die gespendet?
Ja, also die meinst du, weil das ist das Problem, oder? Das Dental hat sich in der 40er Jahre, so nach dem Zweiten Weltkrieg, also sehr schnell und sehr stark verändert. Das ging auch mit der Arbeit, sie an der Wasser, weißt du, die Damm mit den Dämmen gemacht haben. Das ist auch sehr stark verändert. Und dann sind auch viele Orte, die würden nicht so viel, also keine Funktion mehr haben, oder? Die hatten einfach die Funktion verloren. Man hat sie nicht so viel benutzt. Also die haben gelebt, dank auch der Arbeit von den Tieren, oder mit den Kühen, mit den Ziegen, das Ganze. Aber dann das hat sich ja stark verändert und solche Orte hatten keine Funktion mehr, oder? Das war ein bisschen ein Problem und vielleicht es war von eine ganze Familie, hat das gehört und dann mit den Generationen werden sie vielleicht 6 Leute, die ein kleines Grotto haben und dann ist auch schwierig, das zu bewahren oder zu restaurieren. Und wenn das Museum angefangen hat, auch das diesen Grotto-Parcours auch zu valorisieren zu wollen, dann auch manche Familien, da haben sie auch selber, weißt du, einfach das Grotto zum Museum geschenkt, weil sie könnten das nicht selber bewahren, war einfach ein bisschen schwierig, oder?
Ich muss vielleicht erklären, dass wir außer Atem sind, liegt daran, dass wir jetzt einen Weg hochgegangen sind. Harte Arbeit für dieses Podcast. Aber hier geht ja eigentlich ständig nur ein Weg hoch im Parlament.
Ja, ja, ja.
Ebene ist hier nicht viel. Das sieht ja wirklich spektakulär aus. Diese Grotti sehen aus, als wenn die in den Fels gebaut sind. Wunderschön erhalten oder auch wieder aufgebaut.
Die sind eher so größere Grottos, aber dann, weil die haben auch einen Essenstock, wo man eben die Produkte auch herstellen kann. Also man hat Platz und die Temperatur nicht so tief oder nicht so hoch ist, einfach für die Herstellungsprozesse. Aber dann unten, es gibt diese Räumlichkeiten, das kann ich Ihnen zeigen, wo man eben die Produkte bewahren könnte.
Ja, schauen wir uns mal so ein Grotti von innen an.
Genau, das ist eine Felslawine. Also die ganze Grotti sind ungefähr 70 Grotti, die wirklich zwischen den Steinen gebaut wurden. Und was ist spannend von dieser, also es ist eine Felslawine, deswegen es gibt auch einen Luftturnus. Deswegen ist es auch gut hier genau, hier Lebensmittel zu bewahren. Wir merken das gerade hier. Es gibt dann immer Löcher, die ermöglichen einfach, dass Luft rauszugehen. Jetzt im Sommer, oder? Also die frische Luft vom Berg kommt runter. Es hält den Grotto eher kalt und dann kommt es draußen. Und im Winter ist ein bisschen das Gegenteil, oder?
Also die Menschen sind nicht vor den Felsen weggelaufen, sondern haben sie ins Leben integriert.
Ja, und das finde ich also besser als einfach sagen, ach, das ist einfach zu viel Stein, ich gehe einfach weg. Nein, sie haben mit dem Stein gearbeitet oder einfach Orten geschaffen, wo sie mit dem Stein zusammen schaffen könnten, oder? Weil es ist einfach eine Symbiose zwischen Mensch und Natur hier.
Wie alt sind die Gebäude hier in etwa?
Die sind sicher bis 500 Jahre alt, ungefähr.
So, wir gehen also jetzt rein in eins dieser Grotti. Und es lebe das Handy mit Taschenlampe.
Genau.
Denn es ist stockdunkel.
Ja, jetzt hier, man merkt auch ein bisschen die Feuchtigkeit, oder? Es gibt auch, so Reste, wo man einfach, so Salami, so Sachen aufhängen.
Genau, hier sind ganz viele Haken in die Felswand reingehauen und da hat man dann, ja, Wurst zum Trocknen zum Beispiel.
Genau, sowas. Hier gibt es noch ein anderes.
Ja, eine große, lange Stange, die von der Decke runterhängt.
Dann gibt es auch, man könnte auch noch dazu so Holzregale einbauen, um die Käse dort zu bewahren. Es muss einfach immer, in der Luft sein, damit die Mäuse das nicht... Ja.
War das eher für den Eigenverbrauch oder war das dann auch schon für die Dorfgemeinschaft? Oder war so ein Haus, in dem wir jetzt sind, so ein Keller eher für die eigene Familie?
Eher für die eigene Familie, ja. Deswegen gibt es auch 70 von denen hier, oder? Und die Größe ist auch sehr unterschiedlich, vielleicht je nach der Größe der Familie, oder? Und sie haben das immer auch selber gebaut. Hier sieht man, also von hier kommt das Luft von dem Berg. Es gibt immer ein Loch, also zwischen Berg und Grotto und ein Loch zwischen Grotto und das Außenwelt.
Also ich halte jetzt meinen bescheidenen Kopf hier mal an dieses Loch in der Wand und tatsächlich kommt kalte Luft auf mich zu.
Genau.
Also das war zum Belüften für die Lebensmittel.
Ja, genau. Und es ist immer so, ist kaltes, also kaltes Luft, oder? Sie hatten keinen Gerät, um die Feuchtigkeit zu messen oder solche Sachen, aber doch haben sie diese Orten geschafft. Und man merkt auch die Konstruktion. Also manche Stücke, man merkt wirklich das Stein oder diese Fels, von dieser Felslawine, die Steine, die einen Teil von der Wand ausnehmen und dann hier ist eine Volta, oder? Einfach so gebaut. Das ist eher groß. Dann, es gibt manche, die noch tiefer gehen. Es gibt ganz viele, also unterschiedliche Arten von Konstruktionen unter Stein. Manchmal, wenn man ganz, also in der Bergen geht, wirklich vielleicht, jetzt sind wir hier, Cevio ist vielleicht 800, ist nicht so hoch. Aber wenn man so auf 1500 geht, dann gibt es auch, kann man noch andere Grottos finden, die ganz klein, vielleicht wirklich so unter ein Fels, also ein kleines Loch, ein kleines Tür und unten dort ist auch ein Bewahrungsort. Merkt ihr, das ist ein Unterschied von der Temperatur, die Feuchtigkeit. Aber ich finde sie viel angenehmer drinnen, weil hier draußen, es ist fast tropikal, oder? Weißt du, manchmal, wenn hier es regnet, ist es einfach sehr feucht, aber damit sind zu viele.
Das ist so. Also wir kommen quasi aus dem Kühlschrank raus in sehr schwüle Luft.
Ja, genau, das ist es so, oder? Und vielleicht, wenn wir eben von der Franzoni-Familie reden, das Haus des Museums in diesem Palazzo Franzoni, das Grotto, das war von der Franzoni-Familie. Und ihr merkt vielleicht ein bisschen den Unterschied zu den anderen, weil das ist auch bemalt, es gibt eine Sonne drauf oder es ist ein bisschen spezieller, oder? Deswegen, also es hat auch sicher auch das Prestige von der Familie auch gezeichnet, würde ich sagen. Und vielleicht kann ich zurückkommen zu der eben unsere Bedeutung, also die Bedeutung, die wir heutzutage zu einem Grotto geben. Diese Idee von einem gemeinschaftlichen Ort, wo man etwas trinken, etwas essen kann. Und ihr seht hier vor jeder Grotto, jedes Haus, es gibt immer einen Tisch, so einen Steintisch. Also, weil die Idee war, dass die Leute sind hier gekommen und haben auch hier diese Lebensmittel auch gegessen oder getrunken. Vielleicht ist es, es gab auch Wein. Nein, man hat sie nicht noch wieder nach Hause gebracht. Man hat das also hier konsumiert, vor Ort. Und eben dort ist die Idee von einem Grotto auch entstanden als gemeinschaftliches Ort. Weil kann man sich vorstellen, vielleicht sind auch die Leute, eben die Familie, an einen spezifischen Tag gekommen, die auch die anderen Familien waren da, andere Leute. Und man hat mit ihnen kommuniziert, gequatscht. Und dann hat sich auch die Idee von einer Grotto auch ein bisschen transformiert. Wenn dann nicht mehr jede Familie sein eigenes Grotto hatte, weil vielleicht hatten sie nicht mehr die Sachen selber produziert, oder? Dann ist auch ein Ort, ein offenes Ort entstanden, wo man das, dieses ganze Ritualprozess nochmal erleben könnte.
Deshalb nennen sich auch viele Restaurants heute Grotto, weil Grotto, der Grundgedanke immer noch ja, die Versorgung ist, Essen ja, und Trinken.
Eben, und auch diese gemeinschaftliches Gefühl. Und die Grottos sind auch ja, von September, Juni, Oktober auch geöffnet, weil man ist eher draußen, oder? Weil hier, man war auch draußen, also sind wir auch diese Idee, einfach wo man diese Produkte konsumieren kann.
Wir nehmen dieses Gespräch im Juli 2021 auf. Das heißt, wir stehen natürlich im Regen, denn diesen Sommer regnet es nur. Und deshalb denke ich, dass wir uns langsam vielleicht verlagern in etwas trockenere Gefilde und werden uns dann das Museum auch mal von innen anschauen.
Ja.
Also man kann, wenn man das Museum besucht, dann auf diesen Parcours mit 11 Grotti etwa oder 10, 11 Grotti.
Ja, noch mehr.
45 Minuten ungefähr Rundgang ist das. Also das ist noch eine spannende Geschichte, vor allen Dingen, wenn es mal nicht regnet.
Ja, und eben das ist immer verfügbar. Man muss auch keine Eintritt bezahlen. Aber ist auch cool, weil man darf auch eben ein paar Grottos auch reingehen und wirklich das spüren, oder wie das war und wie das noch heutzutage ist, weil eben die werden noch zum Teil benutzt.
So, wir sind jetzt dem Regen entronnen sozusagen und stehen jetzt am Eingang des Museumsgebäudes. Und ja, da wollen wir mal mit Maske natürlich Sommer 2021 durchgehen. Also wenn wir etwas nuscheln, dann liegt das nicht an unserer Aussprache, sondern an den einwandfrei getragenen Masken.
Genau, hier sind wir in das erste Haus des Museums. Die wird eben 1962 geöffnet, dann wir haben auch noch ein zweites Haus, aber die wurde so in den 80er Jahren gekauft. Und hier in dieses so Stammhaus, hier gibt es die Dauerausstellung, hier gibt es auch ein kleines Teil von einer temporären Ausstellung, die wir jetzt gerade haben. Es geht um einen Architekt aus Cavernio, aus dem Tal, Paolo Zanini, die eben kürzlich, also letztes Jahr, wurden ganz viele originelle Pläne gefunden im Haus, wirklich so einfach in einem Koffer. Und das finde ich auch nochmal spannend, weil es ist also eine Geschichte, die vielleicht man schon zum Teil gekannt hat, aber noch nicht so vertieft. Und diese Erfindung hat ermöglicht, noch diese Recherche weiterzubringen, oder? Man hat eben auch diese künstliche Seite von Zanini auch nochmal entdeckt.
Sie machen also öfter auch Ausstellungen, die aktuell sind oder die zeitlich begrenzt sind. Wie oft findet das statt neben der Dauerausstellung?
Ungefähr so. Vielleicht dieses Jahr ist ein bisschen speziell, weil wir hatten so zwei temporäre Ausstellungen, neue Ausstellungen, die dieses Jahr geöffnet haben. Aber sonst würde ich sagen, jedes zwei Jahr gibt es eine neue temporäre Ausstellung. Unten geht man in einen Grotto, also ähnlich zu den anderen, die wir jetzt gerade gesehen haben, die gleiche Idee, die gleiche Funktion.
Also ich muss das auch mal beschreiben, wir gehen jetzt hier eine Treppe, das ist ja wie links ist Felswand, rechts ist Felswand, man kommt sich fast vor, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt wie ich, als wenn man auf einer Kohlezeche oder in einer Kohlezeche ist, nur ist hier keine Kohle, sondern dieser wunderschöne Tessiner Stein.
Ja, das ist das so, das ist schon unglaublich, nur das Architektur vom Haus finde ich unglaublich schön.
Das ist also tatsächlich Teil des originalen Hauses?
Ja, das ist ein riesiges Stein, also 10.000 Kubikmeter an der Seite. Und wenn man in Grotto ist, stehen also diese 10.000 Kubikmeter wirklich oben. Oder ist also sehr, sehr spannend, sehr speziell. Und man sieht eben wieder auch eben wie vorher für die Grotto, wie man auch mit dem Stein gearbeitet hat. Weil wenn man das Stein hier hat, muss man kein zweites Mauer bauen, oder? Das ist schon auch klug. Und hier hat man auch zwei Statuen. Also wie das Stein, wie das gearbeitete Stein, handgemacht, also menschliches Verarbeiten, wie das in das rohe Zustand. Das Museum hat eine ziemlich große Sammlung von ungefähr 10.000 Objekte, die in mehrere Lagerhäuser, also in mehrere Häuser konserviert und gelagert werden. Und viele werden auch hier ausgestellt. Es ist eine Ausstellung, die jetzt schon ein bisschen alt ist. Eben, es wurde vor ungefähr 20 Jahren renoviert. Deswegen, manchmal hat man Objekte, die keine Bezeichnung haben, die keine Beschreibung haben, weil eben vor 20 Jahren vielleicht wussten die Leute noch, was es war, was die Funktion war. Und das, also, heutzutage finde ich nochmal eben interessant, das Wechsel, oder? Weil auch die Leute, die vielleicht hier im Tal aufgewachsen sind, sie haben auch keinen Kontakt mehr zu dieser Vergangenheit, oder? Nicht immer. Man muss auch Glück haben, vielleicht noch jemanden in der Familie haben oder einen Verwandt, der noch etwas in der Alpen tut, noch vielleicht ein bisschen Käse macht, ein wenig Wein.
Diese Ausstellung, die zeigt also den Lebensstil oder das Leben in Val Maggia von frühester Zeit. Wie weit gehen die Exponate zurück?
Also die Älteste sind von der römischen Zeit in Mogenio, 940 vor Christus, also schon ganz alte Objekte bis zur Ende des 21. Jahrhunderts, oder ungefähr. Hier ist ein bisschen die Geschichte, also die Wichtigkeit auch von der Religion im Tal, oder vom Christianismus. Man merkt das auch, wenn man in Tessin ist, oder auch in einem Tal hier in Tessin. Also jedes Dorf hat auch einfach eine Kirche auf der Straße, oder wenn man wandern geht, sieht man auch viele Kapellen, oder? Unglaublich viele.
Also der Glaube war und ist, aber vor allen Dingen war sehr intensiv gelebt. Das Leben war hart, aber wir sehen es auch an einigen Exponaten. Hier zum Beispiel an dieser Ausstellung hier an der Wand. Viele Leute sind ausgewandert. Das sind hier Schiffe, die wir sehen auf Bildern. Ja. Die Menschen sind nach Amerika, auch nach Australien häufig ausgewandert, um ein einfacheres, besseres Leben zu suchen.
Ja, vielleicht, das war mir auch nicht so einfach, weil eben die Leute vielleicht eben, die waren nicht alle so reich wie die Franzoni hier, aber sie haben sicher also hart geschafft. Es war nicht, ja, vielleicht ein einfaches Leben, aber ich habe es eben davor mit einer Person des Museums, der ehemalige Direktor des Museums, der meinte, weißt du, er hat mit ganz alten Menschen aus dem Bavona-Tal gesprochen. Und, ja, sie hatten ein hartes Leben, aber sie waren auch jetzt, weißt du, auch zufrieden von was sie gemacht haben. Und dann eben, ich würde nicht also das Bild zeichnen, wo einfach sie waren mega arm, sie konnten nichts machen. Eigentlich, ja, sie hatten nicht viel, aber was sie hatten, haben sie noch benutzen und noch viel, viel gemacht.
Also wenn die Leute hier in das Museum kommen, wie würden Sie das in ein, zwei Sätzen beschreiben? Was kann man hier erwarten, was kann man sehen?
Man kann vielleicht auf einem Blick so eine Idee haben, sich eine Idee machen, wie haben die Leute auch vorher gelebt, gewohnt, was war wichtig für die Zeiten, was waren ja die Schwierigkeiten, was hat eine Rolle gespielt, aber was haben sie auch mal kreiert, wie haben sie gearbeitet, das ist eben eine spannende Ausstellung über Speckstein, die finde ich, also das ist auch etwas Spezielles über das Maggia-Tal, oder? Weil andere Teile hatten das nicht. Speckstein ist auch ein spezieller Stein, der auch nicht so einfach ist zum Modellieren, zu verarbeiten, aber die behaltet ganz gut die Wärme. Specksteinofen, das gab es auch viel, oder? Und auch zum Beispiel in Boscoglino, in manchen Orten im Maggia-Tal gibt es ganz riesige Specksteinofen, wirklich so in der Stube, so vielleicht ein Viertel der Stube nehmen. Man kann auch Sachen drauflegen, man kann sich auch drauflegen, weil es dann im Winter, und das hält die Wärme für mehrere Stunden, und eben auch im Museum, in das zweite Haus, haben wir so zwei kleine Specksteinofen vor Ort. Mit den Specksteinen wurden auch dann Kunstwerke gemacht. Wir haben nicht so viele Kunst im Museum aus der Alb, was es um Gemälde geht. Aber ich finde, es gibt auch dann auch viele Objekte, wenn es geht auch für die Verarbeitung von Milch, für die Arbeit im Feld, die dann auch Dekorationen haben. Also man hatte vielleicht keine Zeit, sich, weißt du, 3 Stunden zu geben, um etwas zu kreieren oder noch mehr Zeit zu investieren, weil es gab auch andere Aufgaben. Aber man sieht doch, das Wunsch auch Sachen zu personalisieren, also auch etwas ästhetisch zu machen. Ja, ein Bedürfnis, so auch diese ästhetische Seite auch dabei zu haben, oder?
Also nicht nur das Praktische und Nutzbare, sondern genau. Man sollte auch schön letztendlich ansehnlich sein.
Ja, und individualisiert auch, oder? Eben, es gibt ein Bild, eine Foto, die uns zeigt, Kuren, die gehen runter eine ganz schmale, also Straße wäre es ein Überwort.
Ja, ist so ein kleiner Weg gehauen und da sehen wir jetzt 4 Kühe, die runterlaufen. Kommen die von der Alpe wahrscheinlich?
Ja, und die haben keine hohen Angst, also nicht wie uns heutzutage. Aber man merkt auch, weil die Kuhen damals, die waren auch kleiner, oder? Heutzutage, die Kuhen sind schon ziemlich riesig und manchmal haben sie auch Schwierigkeiten, zu alt zu fahren. Und deswegen, das Tier, die hier am meisten gehalten wurde, ist die Ziege, oder? Weil die können auch sehr einfach steigen, oder? Also die Berge sind wirklich, die Felsen sind ihres Welt. Und deswegen hat man auch dann viele Ziege auch damals gehabt. Und sonst, was kann man... Also es gibt eben, es ist unterteilt mit Themen. Unten haben wir auch die Frau, also die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Sicher auch noch wichtiger, wenn die Männer, haben wir eben von der Migration gesprochen, wenn die Männer dann emigriert sind, vorher vielleicht in der 600, 700 war saisonal, oder? Sind einfach Männer vielleicht für ein paar Monate weggegangen, sie waren... es war eher so ein bisschen eine spezifische Migration. Sind vielleicht eben so um die Meeren gegangen. Es ging um, Spazzacamino. Aber es war nicht Spazzacamino. Weißt du, die Schanzenfeger, aber nicht so viel in Matatai, es war eher in Centovalli. Mhm. Viel mehr gab es da. Aber sonst, die waren auch manchmal, so Künstler, die also die bemalt haben, oder? Oder sonst Maurer. Maurer. So solche Arbeiten, waren sie so saisonale Arbeiter. Dann eben sind die Frauen hier geblieben oder mit den Kindern, sie mussten das alles weiterbringen und dann gibt es ein spezifisches Kapitel über diese Rolle, dass sie doch in der Gesellschaft hatten.
Wie lang ist das Museum auf? Schließen Sie zum Winter hin?
Ja, wir sind also leider nur 6 Monate offen. Wir fangen Saison an im April bis Ende Oktober.
Das ist wirklich eine ganz spektakuläre, hochinteressante Einrichtung dieses Museums, vor allen Dingen auch mit diesen Draußenaspekten, mehrere Gebäude. Man kann also draußen das genießen oder jetzt reingehen. Larissa Folletta, Kuratorin des Museo Valmaggia, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Dankeschön, danke euch.
Das war der Draußentester für heute rund um das schöne Museum Valmaggia im schweizerischen Tessin. Weitere Infos über Öffnungszeiten, Eintrittspreise und so weiter und so fort findet ihr im Download-Bereich unseres Podcasts. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin sage ich Tschüss und Ciao, Ciao.